Seitenblicke, ein Podcast vom Kleintheater Luzern für mehr inklusive Perspektiven. Hallo zu Seitenblicke mit der Frage, braucht es eine Quote Inklusion? Und mit dabei ist Jan Graf. Hallo Jan.
Hallo Janine. Ein spannendes Thema, das wir heute ausgewählt haben.
Genau, ja, die Quote, das ist ja in anderen Bereichen schon oft diskutiert worden. Ich weiß als ein Beispiel, das Theatertreffen in Berlin hat in der Auswahl festgelegt, dass die Hälfte der eingeladenen Regiearbeiten von Frauen sein soll. Was hältst du von dieser Idee und wäre das übertragbar für inklusive Stücke?
Die Schweiz tut sich immer schwerer mit der Quote und ich sehe es ja in der Wirtschaft, das ist extrem schwierig. Ich sage einfach immer, eine Quote oder eine Regelung, wie es jetzt Berlin gemacht hat, kann helfen, überhaupt eine Öffnung zu schaffen und die Sensibilität. Und dann muss es aber dann schon auch die Qualität stimmen. Also, dass dann die Person, die zuerst eine Quote vielleicht ist, muss dann eben auch nicht nur die Quote sein, sondern sie darf und muss auch dann ihren Job machen und auch gut machen, habe ich das Gefühl. Und dann ist es eben immer so ein Henne und Ei, was macht man jetzt? Macht man jetzt eine Quote oder macht man sie nicht? Für mich ist es immer noch nicht ganz klar, für was ich bin. Ich weiß einfach die Vorteile, wenn man eine Regelung hat. Deshalb, es würde sicher auf der Theaterbühne helfen, zum Teil, aber vielleicht auch wieder abschrecken. Also auch da weiß ich nicht genau, was ich predigen oder sagen soll.
Abschrecken wen oder was?
Die genormte Gesellschaft. Also wenn man es jetzt bei uns sieht, wir haben eine gute und starke Co-Leitung, die eine Haltung hat. Die hat das jetzt nicht erschreckt. Aber wenn jetzt jemand von außen in einen Betrieb käme und sagen würde, ich müsste es jetzt einfach machen, könnte ich mir vorstellen, dass das kontraproduktiv sein könnte, wenn man nicht genug Sensibilisierung im Vorfeld macht. Das haben wir ja auch gemacht mit unserer Sensibilisierung, mit dem Beirat und so. Also du und Fabienne wart ja schon mit dem Beirat bekannt und habt euch dann einfach es gewünscht, noch zu intensivieren. Ich glaube, man muss schon ein Bootcamp vorher machen und sich wirklich dem Thema wollen, sich anzunähern.
Ich denke wahrscheinlich, die Frage nach einer Quote ist oft auch Ausdruck von einer Dringlichkeit. Ne? Also offenbar schafft es die Gesellschaft nicht, diese Repräsentanz anderweitig hervorzuholen oder die Geduld ist am Ende. Wie geht es dir damit?
Natürlich, und wir sehen es ja jetzt auch bei uns selbst Betroffenen, die sagen, nicht ohne uns, über uns. Und das wäre dann eben die Quote. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, könnte die Quote die Quintessenz sein, wenn man sich entschließt, sich dem Thema anzunähern. Irgendwann muss man diese Sichtweise implementieren, um weiterzukommen. Nur immer Sensibilisierung hat eben auch nur ein gewisses Potenzial. Aber um wirklich Strukturen zu ändern, braucht man Eigenbetroffenheit.
Ich fand es total spannend. Beim letzten Podcast war Edith vom Beirat mit dabei und sie hat gesagt, beziehungsweise ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich zu einer gesetzlichen Bestimmung steht, dass Inklusion eine gesetzliche Vorgabe sein sollte, zum Beispiel bei Kulturbetrieben, das haben wir auch schon diskutiert, ne? Ob das vielleicht auch, wenn ein Betrieb Subventionen erhält, da auch eine Klausel mit dabei sein muss, dass sich das Theater damit auseinandersetzt. Das geht ja eigentlich auch in eine ähnliche Richtung wie die Quotenfrage, oder?
Ja, aber da sehe ich einfach wieder das, dass es nur gemacht wird, um an das Geld zu kommen. Also irgendwie bin ich auch mit der gesetzlichen Regelung nicht 100% einverstanden, weil ich die genormte Gesellschaft kenne, die immer irgendwo ein Schlupfloch findet, um dieses Geld zu bekommen. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man jetzt unseren Weg, den Kleintheaterweg anschaut, mit dem Label Kultur inklusiv, ich glaube, man muss vorher wie ein Programm oder eine Sensibilisierung oder die Türe öffnen, ohne eine Verpflichtung. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt uns eine Haltung angeeignet und wollen einen Schritt weitergehen, ist das der logische Schritt, das, wo du und Fabian sich entschieden haben, mich einzusetzen und den Beirat noch zu vertiefen. Ich glaube, nur über diesen Weg geht es.
Ich kann mich erinnern, als Hadice Haruna Oelker bei uns im Podcast war, hattest du ja auch mit ihr darüber gesprochen, glaube ich. Das ist ja auch das ganze Thema, was können nicht betroffene Unternehmen, um etwas beizutragen, weil ich denke, es muss sich irgendwas verändern. Oder wie siehst du das? Was kann das sein, was nicht betroffene Menschen machen können?
Zuhören können sie. Und der Wille zu lernen, eine andere Sicht auf das genormte Leben zu bekommen. Das glaube ich, das ist schon so, weil eben wir haben Sensibilisierungen, die sagen, ein Selbstversuch und so. Das kann man aus Einstieg vielleicht noch machen, wenn man sich mal der Thematik nähern will. Aber wenn man es wirklich erleben will und soll, muss man mit Betroffenen in Kontakt kommen und halt auch merken, dass die strukturellen Normen eben einen normalen Ablauf für Fußgängerinnen und Rollstuhlfahrer nicht der gleiche ist. Und das haben wir ja auch gut gemerkt, seit ich bei euch, also bei uns bin. Den ganzen Ablauf, wie man eine Sitzung macht und was ich, ob es digital ist oder ob ich hier komme, das wächst dann organisch. Also ich glaube, es kann eine gute Regelung sein, jemand einzunehmen, aber man muss sich eben auf das Ganze einlassen. Das haben wir auch in X Podcast schon verhandelt. Es ändert eben dann alles. Und das kann eben, um die vorherigen Fragen nochmal aufzugreifen, auch ein ganzes Team blockieren. Deshalb, es muss moderiert und es muss der Wille von beiden Seiten dazu sein, um etwas gemeinsam zu machen. Ich habe auch gemerkt, seit ich daran bin, jetzt vertieft und so, der Beirat hat sich geändert. Also auch ich als Betroffener muss Eigenbetroffenheit einladen und noch mehr Sichtweisen zu bekommen. Also wenn man es wirklich ernst meint mit gelebter Inklusion, kommt man nicht weg, zum Eigenbetroffenheit einzubeziehen. Sonst macht man ein Feigenblatt.
Du hast ja unseren Weg beschrieben mit dem Beirat und dann natürlich auch mit deiner Anstellung. Beirat als heiliger Gral, würdest du sagen, ja, das würdest du allen zuerst empfehlen. Wenn dich jemand anfragt, ein Kulturbetrieb, wie werden wir inklusiver Eigenbetroffenheit einladen und einen Beirat erstellen?
Sicher. Man muss dann einfach irgendwann die Frage sich stellen, wie setze ich den Beirat ein, wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht. Und wie ist auch die Hierarchie und die Entscheidungsgewalt und so etabliert, weil wir haben das ja schnell gemerkt, wenn man alle an den Tisch holt, ist es wenig effizient, weil jede andere Behinderungsart auch andere Bedürfnisse hat. Also man muss auch da plötzlich Strukturen bauen, um effizient allen zu helfen und auch zu der Quintessenz zu kommen. Und deshalb bin ich dann der Meinung, also Bei uns ist es ja so, ich diskutiere es mit dir und mit Fabienne und gehe dann in den Beirat und sie sagen mir einzeln, was sie als gut finden oder was sie aus der Community finden und dann komme ich wieder zurück und wir entscheiden, weil wir wollten ja auch, dass der Beirat entscheidet. Und ich glaube, ein Entscheidungsgremium kann es nicht sein, aber es kann Sichtweisen helfen, um eine Entscheidung beizuführen. Jetzt in unserem Fall, das kann je nach Struktur auch anders sein.
Du hast vorhin ein Wort noch erwähnt, Qualität. Das wird ja ganz oft in Quotendiskussionen auch mit angeführt oder ist früher oder später auch Thema. Das war auch bei diesem Beispiel vom Theatertreffen Berlin auch immer wieder Thema, ob denn die Qualität die gleiche bleibt oder gleich hoch bleibt. Was denkst du, wie kann man dieser Angst begegnen?
Indem jedes Gremium auch weiß, ich muss Kompromisse machen. Und um was geht es? Also das merke ich ja oft, dass ich in verschiedenen Hüten manchmal in einer Diskussion bin und ich mache mir manchmal durch den Beirat eben, sage ich auch, was ist euch am wichtigsten? Also was wäre die grüne Wiese? So, was, wenn ihr einfach wünschen könnt. Und dann gehe ich mit ihnen durch und sage, okay, das wird schwierig als Erfahrungen, weil wir sind ein Theater, wir müssen auch Theaterregeln einhalten. Und dann schaue ich mit jeder einzelnen Gruppe auch, wo könnten wir Kompromisse machen, um überhaupt einen Teilschritt zu erreichen. Und ich glaube, dann, wenn man weiß, was jeder Player und Playerin für Maximalforderungen hat und auch den Spielraum hat, wo es Kompromisse machen könnte, dann kann ich auch sagen, wenn jetzt das kleine Theater kommt und sagt, das sei unmöglich oder so, kann ich sagen, aber das sind die Goals, die müssen wir erreichen, egal wie wir das hinbekommen, aber das müssen wir, über das andere können wir diskutieren, aber das habe ich aus der Community, das müssen wir. Und so können wir immer wieder einen Prozess anstoßen, dass die Qualität breiter wird. Mhm.
Ja, weil du hast es auch gesagt, es ist ja auch die Frage von Henne und Ei. Wenn man den Leuten keine Chance gibt, dann besteht auch keine Möglichkeit, Bühnenerfahrungen zu sammeln, sich weiterzuentwickeln.
Also und so weiter. Fehler oder Potenzial im Prozess, es immer wieder besser zu machen, das muss man wie einspeisen. Also das muss man wie wissen, wenn man so einen Prozess macht und ein Thema einlädt in eine Struktur, die seit jetzt dann 60 Jahren besteht, dann knirscht es. Aber das kann ja auch spannend sein.
Was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft vom Beirat? Wo kann er weiterhin unterstützen und welche Aufgaben sollten selbstverständlicher Teil unseres Betriebs werden?
Also ich lobe uns ja immer gerne und das muss ich jetzt auch machen. Wir haben momentan, glaube ich, eine gute Strategie. Und was es jetzt einfach darum geht, und das ist dann eben auch wieder das, was ich gemerkt habe, so sehr ich den Beirat schätze, und den schätze ich enorm, kann es aber auch nicht die Wahrheit sein. Also weil auch sie sind einzelne Leute, die über ein Thema eine Sicht haben und auch da gibt es einen enormen Range. Und das muss man schon auch wissen, dass der Beirat nicht alles abdeckt. Also irgendwie müssen wir immer wieder den Dialog zu anderen suchen. Der Beirat soll so bleiben, wie er ist, auch kritisch. Manchmal sage ich es auch, seid kritisch, sagt uns das. Und das machen sie auch, aber eben auch zu merken, nur weil man einen Beirat hat, manchmal muss man auch andere Sichten wie extern einladen. Also das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, so kleine Beiräte zu haben, um effizienter, noch bessere Qualität abzuliefern, um noch ein diverseres Publikum zu haben.
Mhm. Um im Idealfall irgendwann in Zukunft gar nicht mehr über Inklusion sprechen zu müssen, richtig?
Schlussendlich ja. Aber für da, also ich sage immer das, oder? Es braucht einen Dreisatz. Zuerst ist das eine Extrem, dann das andere Extrem und irgendwann trifft man sich dann in der Mitte. Und wir sind jetzt schön wieder irgendwo unsere Mitte vom Kleintheater zu finden, dass es für alle einigermaßen passt und ein Begegnungsort ist.
Ich habe beim letzten Podcast mit Edith über den Inklusionsbegriff gesprochen und sie hat mir erzählt, dass teilweise in der Community gar nicht klar war, was das eigentlich genau bedeuten soll. Was denkst du darüber? Sollen wir das gar nicht Inklusion nennen? Wäre das besser?
Es kommt immer darauf an, was man will. Also ich glaube, wenn man es für uns erklärbar macht, braucht es diesen Begriff nicht mehr. Uns so. Aber wir sprechen ja immer noch mit den Nicht-Sensibilisierten und die gewiss in unsere Atmosphäre reinzuziehen, müssen wir noch solche Begriffe nutzen, oder? Das gleiche Spiel geht es auch um Behinderung, Beeinträchtigung, weiß nicht was, ich könnte x Sachen nennen, die sich eine Community nicht einig ist. Aber genau das ist eben der Reiz, dass man sich wieder ein bisschen fetzt oder ein bisschen diskutiert, auch in der Community zusammen, um uns weiterzubringen, um uns auch Gehör zu schaffen. Man muss sich einfach bei solchen Fragen immer fragen, um was geht es in der Diskussion? Und dann ist man dann, glaube ich, schon, wenn man weiß, um was es geht oder um was ich jetzt sensibilisieren muss, dann kann man eigentlich fast alles brauchen, außer wenn es ableistisch wird.
Was denkst du, sind die größten Missverständnisse, wenn es um Inklusion und einer Quote-Inklusion geht?
Dass die Quote nicht das Heilmittel ist und dass Inklusion irgendwann erreicht ist. Es ist nie erreicht. Und das hilft auch nicht mit der Quote, sondern Inklusion ist immer, wie ich es auch schon in folgenden Antworten gegeben habe, es ist ein Prozess. Es gibt immer irgendwo Qualitäten oder Verbesserungen und das ist, glaube ich, der große Irrglaube der Gesellschaft, dass wenn wir genug Inklusion machen, ist es dann auch wieder gut. Es ist nie gut, es ist ein laufendes an sich und an der Gesellschaft üben. Das, glaube ich, ist das größte Missverständnis.
Kann es vielleicht sein, dass eine Quote auch diese Stigmatisierung sogar verstärken würde? Dass man sagt, ah ja, das ist eine inklusive Veranstaltung und das nicht?
Ja, also das zu fest fokussieren kann eben auch, wie alles im Leben, zu negativen Folgen führen. Habe ich ja auch gemerkt im Kleintheater, wo es dann am Anfang so ging, alles ums Thema Behinderung kam dann auf meinen Tisch. So. Und das ist dann vielleicht auch wieder zu fest auf das eingelabelt. Sondern ich musste dann auch merken, also bei einer Ticketbestellung oder bei einem Kommunikationsproblem ging es schon um das Thema Behinderung, aber es war auch ein Kommunikationsthema. Also wir mussten wie zusammensitzen und gemeinsam Lösungen finden. Es war dann nicht nur, dass der eine, der die Quote oder den Job hat, das lösen muss, sondern eben er kann seine Sichtweise durch das, dass er eben verantwortlich ist für den kleinen Mikroteil, beisteuern, aber es ist wie immer alles bei Inklusion ein Miteinander. Und das ist eben vielleicht der Irrglaube, wenn man eine Quote hat. Wenn man es jetzt von allen Seiten ansieht, das könnte so das Negative sein. Das ist suggeriert.
Ja, ja. Wir hatten ja jetzt bei uns im Kleintheater nicht wirklich eine Quote definiert. Nichtsdestotrotz hatten wir für uns eine Anzahl zum Beispiel Aufführungen bestimmt, die wir übersetzen lassen wollten in Gebärdensprache und so weiter. Ich finde es jetzt auch mega spannend, jetzt, wenn wir über Quote sprechen, zu merken, dass wir eben auch immer mehr weg davon kamen, irgendwie spezielle Veranstaltungen eben zu labeln oder als inklusiv zu promoten, sondern eigentlich eher zu schauen, okay, was haben wir und wie lässt sich das zugänglich gestalten, aber eben auch, was ist noch nicht vorhanden auf der Bühne, wer ist noch nicht präsent und dass es eigentlich einhergeht und wie du gesagt hast, vielleicht dann gar nicht eine Quote per se braucht.
Ja, wir sind über das Programm und über die Personen gegangen, bis wir gemerkt haben, dass wir vielleicht die generellen Strukturen, dass es eben für alle zugänglicher wird, bei allen Veranstaltungen plötzlich das Masterpiece ist. Und ich glaube, in diese Richtung bewegen wir uns. Mhm.
Jan, wir sind mittlerweile schon am Ende unserer Folge angekommen. Jetzt zum Abschluss darfst du dir hier noch eine Karte ziehen von unserem Tabu-Spiel. Welche hast du gezogen?
Ja, es passt irgendwie, oder? Die Aufmerksamkeit passt jetzt zum Thema. Wie stark gibt man einem Thema oder einer Quote die Aufmerksamkeit und auch so die Fokus darauf? Und ich glaube, es ist immer ein Wechselspiel, was wir ja jetzt auch diskutiert haben. Es braucht Aufmerksamkeit, Spotlight auf das Thema, aber es darf dann auch nicht zu lange sein, dass es dann auch wieder verbrennt, sondern es muss dann eben herausstrahlen und alles, was das Licht berührt, ist dann die Aufmerksamkeit, weil es um das Ganze geht. Mhm. Aus dem Kleinen wird dann irgendwann hoffentlich das Ganze.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.